Und ich will versuchen, mit diesem Text euch für Gott zu begeistern, mich persönlich auch. Es ist wirklich ein sehr schöner Text. Ein bisschen lang, aber wir sind heute gut in der Zeit. Von daher denke ich mal, wird es ganz gut klappen. Was ich ein bisschen schade finde, dass wir keine Headsets haben, weil ich so stationär nicht so gewöhnt bin, dass ich so gebunden bin. Deswegen habe ich mir schon mal ein Funkmikro geben lassen. Ja, also die Einführung ist das Bild hier. Alles Grießbrei oder was? Okay. Wir sehen hier eine ziemlich große Galaxie. Und in dieser Galaxie sind sehr viele Sterne. Aber was haben diese Sterne mit Grießbrei zu tun? So. Ist an? Ja, super. Perfekt. Hier was mitgebracht. So, das ist ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht ein Liter Grießbrei ungefähr. Was schätzt ihr, wie viele Grießkörner sind in diesem Behälter? So ungefähr. Also ich habe es natürlich statistisch ausgerechnet. Es ist plus minus, also ungefähr knapp 10 Millionen ungefähr. 10 Millionen Grießkörner. Okay, so, weil, genau, dann ist eine Milchstraße, ein Stückchen Milchstraße. Also diese Galaxie hier hat ungefähr 1 Billion Sterne. Also es gibt ja auch einige, die sich damit auskennen. Also als ich in der Schule war, hieß es ja, unsere Galaxie hat ungefähr 100 Milliarden Sterne. So, dann waren es irgendwann 200. Und jetzt die ganz Mutigen sagen, ja, es könnte vielleicht knapp 1 Billion dabei sein. Und diese Galaxie ist deutlich größer als unsere. Und in dieser Galaxie sind bestimmt 1 Billion Sterne drin. Was meint ihr, wie viel Grießbrei müsste man kaufen, damit man für jeden einzelnen Stern ein Grießkorn hat? Oder wie viel Grießbrei müsste man kochen? Also wie viel Grießbrei wäre es, also serviert, wie viel Grießbrei müsste man kochen, damit, also man müsste das ganze Gemeindehaus wahrscheinlich mit Milch fluten, also das wären 1000 Kubikmeter Grießbrei. Dann hätte man für jeden einzelnen Stern in dieser Galaxie, hätte man ein einziges Grießkorn. Also wir sehen, die Dimensionen sind so gewaltig, und so wundervoll. Aber wir gehen jetzt erstmal durch den Text. Wir kommen auf den Grießbrei noch später zu sprechen. Wo lege ich es am besten hin, damit es nicht runterfällt? Ja, dieser wundervolle Text heute Morgen, das erste Buch Mose. Also hier muss keiner lange blättern. Jeder weiß, wo es anfängt. Und wir fangen mit dem 6. Vers an. Beim zweiten Tag. 1. Buch Mose, Kapitel 1, von Vers 6 bis 19 inklusive. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheide die Wasser von den Wassern. Sie scheide das Wasser von den Wassern. Werden wir noch genauer darauf eingehen. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Punkt. Und es ward Abend und es ward Morgen. Doppelpunkt. Zweiter Tag. Weiter geht's. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort und es werde sichtbar das Trockene. Und es ward also. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es ward also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, dritter Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Nebensatz, und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Ja, was ist euch hier so aufgefallen? Ich sag mal, wir gehen mal auf die grundsätzliche Struktur ein. Hier heißt es ward Morgen und Abend und der nächste Tag. Und das ist schon am zweiten Tag so, obwohl noch keine Sterne geschaffen worden sind. Obwohl noch keine Sonne geschaffen worden ist. Also ich bin der Meinung, dass Gott das wirklich simultan geschaffen hat. Die große Frage bei den Evolutionisten und den Kreationisten ist, ist die Welt simultan erschaffen worden oder entstanden oder ist sie sukzessive erstanden, nach und nach, über Jahrmilliarden? Also hier sehen wir, ich denke schon, dass Gott hier wirklich 24 Stunden meint in seinem Wort. Es wird Morgen und es wird Abend. Also es wird wirklich ein Tag beschrieben. Weil manche sagen, ja, bei Gott sind ja 1000 Jahre wie ein Tag oder vielleicht 1 Milliarde Jahre wie ein Tag. Aber hier sehen wir, steht es, es wird Morgen und es wird Abend, zweiter Tag und so weiter. Also die Sonne konnte noch gar nicht aufgegangen sein. Wie soll sie denn noch aufgehen, wenn sie noch gar nicht da ist? Was nicht da ist, kann nicht aufgehen. Also sehen wir, Gott ist wirklich, das zeigt uns einfach die Macht Gottes. Dass er ist nicht darauf angewiesen, durch Evolution zu schöpfen. Er kann simultan schöpfen. Und er hat es auch getan. Das sagt uns hier ganz klar sein Wort. An einem einzigen Tag hat er so viele Dinge geschaffen. Die Atmosphäre und so weiter. Das zeigt uns einfach, wie mächtig Gott ist. Also, wir sehen hier, dass Gott am zweiten Tag die Atmosphäre schafft. Das will ich jetzt nochmal, wir interpretieren jetzt den Text von Anfang bis Ende. Gott sagt, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und sie scheide die Wasser von den Wassern. Das heißt, die Erde war mit einem riesen Ozean bedeckt. Es war komplett nur Wasser, keine Inseln, gar nichts. Das Meer muss ziemlich tief gewesen sein. Und jetzt scheidet Gott die Wasser von den Wassern. Das heißt, die oberste Schicht des Wassers wird als Atmosphäre geschaffen. Danke. Und diese Atmosphäre, das ist das, womit wir heute atmen, immer noch. Betonung liegt auf immer noch. Erstaunlicherweise. Also Gott schafft die Atmosphäre am zweiten Tag. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Ne? Also der Himmel ist nicht da oben, sondern hier unten auch. Ne? Also überall, wo Luft ist, kann man sagen, das ist der Himmel. Weil da oben im Himmel, die Wolken sind ja nicht aus Watte. Ne? Als Kind dachte ich, oh, schön, da oben ist schön weiche Watte. Aber das ist auch, wenn wir hier unten Nebel haben, dann ist es ja wie eine Wolke. Also ist der Himmel quasi auch hier, also der irdische Himmel, die Atmosphäre ist überall. Und es wird Abend und es wird Morgen, zweiter Tag. Also am zweiten Tag schafft Gott die Atmosphäre. Wie die Atmosphäre da beschaffen war, früher eventuell, was man so annimmt. Darauf gehe ich später ein. Und am dritten Tag sagt Gott, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit gab es keine Kontinente wie heute. Es gab einen Megakontinent, Pangea. Also die ganzen Kontinente waren an einem einzigen Block. Es gab nicht Meere zwischen den Kontinenten. Es gab das Wasser drumherum und einen riesengroßen Kontinent. Wenn bei uns vielleicht so ein paar Wetterexperten sitzen und sagen, ja, aber wie kann das denn sein? Kontinentalklima, ne? Das wäre ja wahnsinnig heiß in der Mitte des Kontinents und am Rand wäre es vielleicht erträglich. Ja, wie kann es denn, ist doch nicht optimal. Ja, darauf gehen wir auch noch ein. Wie so ein Riesenkontinent vernünftig klimatisiert werden kann oder klimatisiert gewesen ist. Zum Beispiel in Russland ist es ja wahnsinnig kalt im Winter und im Sommer wirklich wahnsinnig heiß. Das habe ich auch erlebt, also wir haben ja da gewohnt, Zentralrussland, Orenburg, also da ist es im Winter minus 40. Also das Kälteste, was ich erlebt habe, war minus 46 Grad. Und das Heißeste war bestimmt auch so in dem Dreh rum. Das ist das Problem des Kontinentalklimas. Also sehen wir, dass Gott am zweiten Tag einen riesengroßen Kontinent schafft. Und auf diesem Kontinent, was mich da wirklich wundert, da hätte ja Gott zum Beispiel sagen können, ja, der hätte einen Haufen Samenkörner schaffen können, hätte die auf diesem Kontinent ausgesät und dann wär Gras aufgegangen, Früchte und so weiter. Aber das ist nicht passiert. Gott spricht und simultan quasi aus dem Nichts fangen an Pflanzen zu sprießen. Also ihr kennt ja den Baum Weide. Also wenn man vom Weidenbaum einen Ast abbricht und ins Wasser stellt, dann fangen einfach Wurzeln an zu sprießen und man kann den draußen hinpflanzen und da wächst weiter. Das ist vielleicht nochmal ein ganz kleines Abbild dessen, was Gott gemacht hat. Gott hat wirklich ohne jeglichen Samen, ohne Rohstoffe einfach gesprochen und aus dem Nichts, aus der Erde sind die vielen Pflanzen und die vielen Nutzpflanzen und Fruchtbäume und Getreide entstanden. Das zeigt uns einfach, wie gewaltig und wunderbar unser Gott ist. Und dann schafft Gott die Lichter. Endlich ist Morgen und Abend nicht nur eine abstrakte Größe, sondern durch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang simuliert. Oder ja, nicht simuliert, sondern Tatsache. Und er setzt die Sonne zum Tag an und den Mond für die Nacht. Und dann wird so im Nebensatz, wirklich im Nebensatz, Komma und die Sterne. Boah. Ne, also wir sehen, auch von der Struktur des Textes her sehen wir, dass Gott so mächtig ist. Gerade, ich sag mal, die Sonne ist ja ein Stern. Das wird so ziemlich ausführlich erwähnt. Aber und die Sterne, das fällt so fast nebenbei. Das zeigt einfach, Gott ist so mächtig, all diese Milliarden Sterne zu schaffen, das ist für ihn gar nichts. Und das finde ich wirklich faszinierend. Und dieser Text zeigt uns einfach, was für ein Gott wir haben. Dass er simultan schafft und das, sagen wir, vom Volumen her, das Allergrößte, was es überhaupt gibt, das erwähnt er im Nebensatz. Darauf werden wir auch nochmal kommen. Auf diesen, warum er das so im Nebensatz erwähnt. Aber dazu später. Und hier sehen wir auch, als die Sonne erschaffen wird, die gleiche Formulierung. Ne? Und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Und ich sag mal, dieser Text ist so einzigartig, so gewaltig. Aber mit diesem Text haben viele Probleme. Also ich sag mal, über Gott reden ist kein Problem. Mit allen Leuten kann man über Gott reden. Ganz prima. Viele glauben an Gott. Aber an zwei Punkten scheiden sich die Geister. Erstens an der Schöpfung und zweitens an Jesus. Oder? Habt ihr die gleichen Erfahrungen gemacht? Also an der Schöpfung und an Jesus, da scheiden sich die Geister. Aber ich bin auch froh, dass es auch wirklich echte wissenschaftliche Argumente dafür gibt, dass die Schöpfung so wie sie ist, von Gott gemacht wurde und dass Gott die Welt wirklich simultan erschaffen hat. Und es gibt wirklich schlagende Argumente, es gibt objektive Argumente und es gibt auch natürlich subjektive Argumente dafür. Jetzt machen wir mal einen kleinen Exkurs und diese ganzen Punkte, die wir jetzt hier schon mal durchgesprochen haben, was Gott alles erschaffen hat, wie war es denn? Oder wie hat es sein müssen? Weil viele Christen haben sich natürlich Gedanken gemacht, wie muss die Welt gewesen sein, als sie geschaffen wurde. War sie ungefähr so wie heute? War sie genauso? War sie total anders? War sie ein bisschen anders? Und jetzt werde ich einfach Bezug nehmen auf gängige Vorstellungen von christlichen Wissenschaftlern, Werner Gitt und so weiter, was sie zu dieser Schöpfungsgeschichte zu sagen haben. Ja, ich gehe auch hier mit diesem Exkurs chronologisch vor. Also am zweiten Tag schuf Gott die Atmosphäre. Erster Exkurs, die Atmosphäre. Die heutige Atmosphäre, wir haben hier ein Bar. Also hier unten herrscht ein Bar. Auf dem Mars viel weniger. Ich glaube 0,6 Bar. 0,6 dessen, was hier unten bei uns ist. Wir haben ziemlich viele Unwetter und Temperaturstürze. Und bei großen Kontinenten haben wir Kontinentalklima. So, da gehen wir mal auf die einzelnen Punkte drauf ein. Also wie gesagt, wir haben hier unten ein Bar unten und wir denken, dass wir damit ganz gut leben können. Was viele verwundert, dass die Leute früher sehr alt geworden sind. Also Methusalem wurde ja 969 Jahre alt, also wirklich ein stolzes Alter. Wie hat er das geschafft? Wie ist sowas möglich? Also ich werde das jetzt nicht erschöpfend erklären können natürlich, aber ansatzweise. Jetzt überlegt mal zurück, vor sagen wir mal 200 Jahren, war die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa, oder sagen wir mal vor 400 Jahren, so richtig schön tief im Mittelalter, war die durchschnittliche Lebenserwartung 30 Jahre, vielleicht 35, nicht viel mehr. Heute haben wir eine Lebenserwartung von fast 90 Jahren, durchschnittlich. Vielleicht haben wir auch schon die 90er-Grenze geknackt. Wie das? Die Lebensbedingungen haben sich dramatisch verbessert in den letzten 500 Jahren, wirklich dramatisch. Das heißt, wir haben Medizin, das heißt, wir müssen am Blinddarm nicht mehr sterben. Früher war das ein Todesurteil. Wir müssen an irgendwelchen Infektionen nicht mehr sterben. Die Pest ist besiegt. Selbst wenn heute jemand die Pest bekommt, gibt es Medikamente dagegen. Niemand muss mehr an der Pest sterben. Die Hygiene ist besser geworden und. Und also die Hypothese, warum die Leute damals älter geworden sind, ist einfach, die Lebensbedingungen waren besser. Die waren wirklich besser früher. Darauf werden wir nochmal genauer eingehen. So, zum Beispiel die Lebensbedingungen heute. Wir haben hier extreme Temperaturstürze. Im Winter kalt, im Sommer warm, selbst bei uns hier im Seeklima. Und das ist natürlich nicht gut. Ne? Wenn es immer mal kalt, mal heiß ist, wir haben das natürlich durch unsere Heizungen und alles ausgeglichen, deswegen leben wir länger. Würden wir jetzt draußen vielleicht irgendwo in einer Hütte wohnen, im Zelt, dann würden wir das schon merken. Wir würden Infektionen bekommen, die Infektionen würden uns aufs Herz schlagen, auf die Nieren schlagen und das wäre wirklich schlimm und wir würden nicht alt werden. Also unsere Welt befindet sich in einem Zustand nach der Sintflut. Die Sintflut hat damals alles sehr stark verändert. Das gesamte Klima, die gesamte Atmosphäre ist verändert worden. Man nimmt an, dass nach der Erschaffung der Erde die Atmosphäre viel dichter war. Warum? Weil das Wasser, die Atmosphäre war viel mehr mit Wasser angereichert. Es war viel mehr Wasser in der Atmosphäre, es war nicht so trocken. Da sagt sich manchmal, ja okay, wenn es mal richtig schön bewölkt ist, dann ist es ja ziemlich dunkel. Da muss es ja stockdunkel gewesen sein, wenn die Atmosphäre viel wasserreicher gewesen ist. Nein. Also hier zum Beispiel ist auch Wasserdampf drin, aber wir sehen ihn nicht. Er ist hochtransparent. Wenn der Wasserdampf nicht auskondensiert, dann ist der Wasserdampf durchsichtig. Aber die Wolken, also wenn der Wasserdampf auskondensiert, sich Nebel bildet, dann wird er undurchsichtig oder absorbiert sehr stark das Licht. Das heißt, früher war eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, aber es war auch relativ warm, so dass das Wasser nicht auskondensiert ist und trotzdem die Sonne durchgelassen hat. Und ich habe ja gesagt, auf dem Kontinent Pangea, wenn wir das heute hätten, da wäre in der Mitte wirklich extremes Klima, extrem kalt oder extrem heiß, je nach Sonneneinstrahlung. Aber früher war es nicht so. Die Atmosphäre war sehr dicht und die Wärme konnte sehr gut transportiert werden. Die hat sich überall gleichmäßig verteilt. Das denkt man sich jetzt nicht einfach so aus, sondern auf der Venus ist es immer noch so. Auf der Venus sind es immer 474 oder 477 Grad ungefähr. Also zwischen Tag und Nacht gibt es auf der Venus nur eine Schwankung von 3 bis 4 Grad. Und die Nächte auf der Venus sind sehr lang. Also die Rotationsperiode der Venus beträgt 243 Tage. Das heißt, die Nacht ist da fast ein Jahr lang lang. Und die Temperatur fällt nur um 3 Grad ab. Und auf der Venus herrscht unten am Boden ein Druck von 90 Bar. Das heißt, die Venus ist extrem dicht, also die Venusatmosphäre. Und unten ist es nicht dunkel. Die Sonne kommt durch diese wahnsinnig dichte Atmosphäre, kommt die Sonne trotzdem durch. Und unten ist es relativ hell auf der Venus, 5000 Lux immerhin. Aber ich denke nicht, dass die Erde so ein dichtes Klima gehabt hat, aber auf jeden Fall viel dichter als heute. Was bringt so eine Atmosphäre an Vorteilen? Es gab natürlich viel weniger UV-Strahlung. UV-Strahlung ist lebensfeindlich, ne? Wir wissen, wenn wir uns zu lange in der Sonne aufhalten und braun werden wollen, was natürlich nicht gesund ist, dann, das ist wirklich nicht gut, wir bekommen einen Sonnenbrand. Und das ist noch das Harmloseste. Das verursacht auch Hautkrebs, weil es einfach unsere Erbsubstanz in der Haut zerstört, das UV-Licht. Und bei so einer dichten Atmosphäre ist auch der Vorteil, es gibt nicht so massive Stürme. Also das kann man auch wissenschaftlich herleiten. Auf der Venus ist es auf dem Boden relativ ruhig. Also der Wind auf der Venus weht ungefähr mit 0,5 Metern pro Sekunde. Das ist sehr, sehr langsam. Und auf dem Mars gibt es globale Stürme. Also der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre. Da gibt es Sturm ohne Ende. Und wir sind irgendwo dazwischen. Und also was hier an Sturm los ist, reicht auch aus, oder? Genau. So, die Sonne ist bei so einer dichten Atmosphäre sehr mild. Und die Temperatur ist sehr gleichmäßig. Von daher nehme ich mal an, und nehmen es einige christliche Wissenschaftler an, dass die lange Lebenszeit der Menschen auch was damit zu tun hat. Also wir sehen, man kann es wirklich auch wissenschaftlich herleiten. Und weil viele sagen, ja, das kann man ja gar nicht mit der Wissenschaft vereinbaren, dass ein Mensch einfach 1000 Jahre alt wird oder fast 1000 oder mehrere hundert Jahre alt wird. Doch, ich bin der Meinung, dass es was damit zu tun hat, dass die Menschen früher so lange gelebt haben. Dann wollen wir weitergehen zum nächsten Exkurs, Pangea. Der große Kontinent, der lässt sich heute noch auf der Weltkarte annähernd darstellen. So. Nee, das war jetzt nicht. Warte mal, jetzt gleich haben wir es, hoffe ich. Wechseldatenträger, genau. So, das ist noch zu klein, dann machen wir gleich größer. So. Also wir sehen hier unsere Welt, so wie wir sie heute kennen. Das kennt jeder aus der Schule. Und auch hier wird ganz klar deutlich, dass dieses Ding mal irgendwann zusammen gewesen sein muss. Schaut euch das mal genau an. So, Afrika und Südamerika, die passen wie ein Puzzle zusammen. Wenn man jetzt Australien nach oben schiebt und hochrotiert, dann kommt diese, wenn man diese Spitze da reinführt, dann kommt die Spitze genau hier rein. Also wir sehen, Australien hat sich ein bisschen verdreht. Hier, das gehört auch zusammen. Ne, hier, der Stiefel wurde hier rausgebrochen und ist hier noch übrig geblieben. Skandinavien war mal hier irgendwann hier drinne und das Ganze passt wunderbar zu dem Gesamten. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Gott die Welt als ein großes Ganzes geschaffen hat. Und dieses große Ganze hat sich auch verteilt. Das ist auseinandergebrochen und da gibt es zwei Gründe dafür. Also erstens die Sintflut durch diese unglaubliche globale Umwälzung und die Veränderung der Atmosphäre, sodass sehr viel Wasser runtergekommen ist aus der Atmosphäre. Die Atmosphäre hat sich quasi abgeregnet, weil bei der Sintflut heißt es ja, und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es gab wirklich eine gigantische Flut mit extremen Strömungen und da hat sich schon mit Sicherheit einiges getan. Aber wir lesen auch in 1. Mose 10, 25, das will ich mal lesen. Erste Mose 10, 25. Also Geschlechtsregister, eigentlich was Langweiliges, aber hier ist ein interessanter Nebenaspekt. Auch hier gehen die Meinungen natürlich auseinander, auch unter Christen, aber ich lese es erstmal. Und dem Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Also auf den Joktan gehen wir jetzt mal nicht ein, aber auf den Peleg. Als er geboren wurde, in seinen Tagen seiner Geburt, wurde die Erde zerteilt. Verteilt. Das heißt, dieses ganze Große, was schon durch die Sintflut quasi malträtiert wurde, hat sich nochmal extremer zerteilt. Wie gesagt, auch hier gibt es verschiedene Meinungen. Manche meinen ja, dass die Leute sich dann als aus der Arche gingen, haben sich die Leute vermehrt an einem Ort und haben sich dann verteilt. Das ist auch eine Meinung. Aber manche sind auch der Meinung, dass sich die Erde noch weiter voneinander, dass die Kontinente noch weiter voneinander gedriftet sind. Weil vielleicht war es nach der Sintflut noch möglich, die anderen Kontinente irgendwie am Rand zu sehen. Aber seit den Tagen Pelex hat sich die Erde endgültig, ich sag mal, annähernd in die heutige Form auseinander dividiert. Also sehen wir, dass die Erde zusammenpasst, also diese Kontinente und die Bibel, das widerspricht sich nicht. Die Bibel sagt ganz klar, dass durch die Sintflut und durch in den Tagen des Pelex, dass die Erde sich auseinandergeteilt hat. Und das zeigt uns einfach, dass Gottes Wort aktuell ist und dass wir wirklich auf Gott vertrauen dürfen und uns nicht unsicher machen lassen dürfen von der Wissenschaft. Was natürlich schade ist, sage ich mal, dass sich sehr wenige Christen mit wissenschaftlichen Sachen auseinandersetzen. Es gibt natürlich Tausende, ja Millionen Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben. Und es gibt nur leider einige wenige, die an Gott glauben und ja auch versuchen, das zu beweisen, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Ja, dann hat Gott die Pflanzen gemacht. Der nächste Exkurs. Also wie gesagt, das hatte ich ja schon gesagt, dass er es ohne Samen gemacht hat. Er hat es einfach wachsen lassen. Und das passt eigentlich auch heute zu dem Erntedankfest. Also was wir hier so sehen, das ist, sage ich mal, ein subjektiver Beweis für Gott. Also wenn wir die ganzen Nahrungsmittel ansehen, wie Gott, wie komplex das alles ist, woraus das alles besteht, aus vielen kleinen Zellen. Und wenn wir das essen, wie das in unseren Körper aufgenommen wird, es ist wirklich wunderbar. Und ich denke, wir können Gott wirklich danken, auch für diese reiche Ernte, die er uns dieses Jahr geschenkt hat. Und dass wir nicht hungern müssen, dass wir keine durchschnittliche Lebenserwartung von 30 Jahren haben, sondern von 90 Jahren. Dafür können wir Gott, glaube ich, auch dankbar sein, dass wir länger Zeit haben, ihm zu dienen und ihn zu loben. Also, wisst ihr, es ist wirklich wichtig für uns Christen, dass wir begeistert für Gott sind, dass wir fasziniert davon sind, was Gott alles gemacht hat, dass wir nicht einfach so durchs Leben laufen. Weil, also mir geht's so, ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass wir Christen zu traurig sind. Wir haben so einen wunderbaren Gott, auf den wir wirklich stolz sein können, über den wir uns freuen dürfen. Aber wir dümpeln so durch unser Tag und jammern rum und ach, und die Flüchtlinge und was weiß ich, die Politik und alles. Letztendlich müssen wir uns wirklich freuen und proaktiv an die Sache drangehen und wirklich mit Gott durchs Leben gehen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und das würde unser Leben total umkrempeln. Und ich finde gerade dieser Text von heute, der zeigt, wie gewaltig unser Gott ist, wenn wir uns nur damit auseinandersetzen würden. Und es gibt wirklich auch viele gute Organisationen, Wort und Wissen zum Beispiel. Da können wir uns drüber informieren, wie Gott alles gemacht hat. Das ist wirklich spannend. Und weil oft, wenn wir jetzt mit Leuten sprechen, die an Gott nicht glauben, haben wir gar keine richtigen Argumente und können unseren Gott gar nicht so richtig verteidigen oder unseren Glauben. Also in Apologetik sind wir Christen manchmal sehr schwach. Also Apologetik heißt ja die Verteidigung des Glaubens. Also da sollten wir uns wirklich mehr Mühe geben und mehr Energie investieren. Ich meine, in die Ausbildung. Was investieren wir da Energie? Oder in unser Studium oder ins Abitur? Da wird gepaukt. Tagelang, jahrelang wird gepaukt ohne Ende. Aber gerade was so wichtig ist, dass wir zu unserem Glauben Stellung beziehen können. Ja, was wir so wissen, ist okay, was nicht, naja gut, es ist auch nicht schlimm. Okay? Also kniet euch da rein und das ist wirklich wundervoll, wenn man sich mit der Schöpfung beschäftigt und mit Gottes Wort und wie man es beweisen kann, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. So, da wären wir auch schon bei dem nächsten Punkt. Der nächste Exkurs sind die Sterne. Hier will ich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil die Sterne sind ja nicht nur die Dinger, die da ganz weit, ganz dunkel am Himmel stehen, sondern unsere Sonne ist ja auch ein Stern. Nur, dass er viel, viel näher an uns ist. Und da möchte ich auch noch mal ganz plastisch zeigen, wie funktionieren Sterne? Warum leuchten Sterne? Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Die haben ja keinen Strom. Oder da fliegt ja kein Generator rum, der da Strom erzeugt und der Stern ist da angeschlossen mit einem Kabel oder so, sondern die hängen da völlig frei in der Luft und leuchten wirklich wie verrückt. Wie funktioniert das? So. Also, ich sag's mal ganz plakativ, Sterne backen Plätzchen, deswegen leuchten sie. Einige werden das schon kennen von der Freizeit. So, ich male mal einen Stern. So. Also, der Stern besteht zu einem hohen Prozentsatz aus Wasserstoff. Wir wissen, Wasserstoff ist ein Proton und ein Elektron. So, und hier ist überall Wasserstoff. Also Wasserstoff ist das, womit jetzt schon manche Autos fahren können, ne? So, also hier haben wir Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff, der leuchtet nicht. Warum leuchtet er nicht? Weil er noch nicht im Backofen ist. Der liegt noch auf dem Tisch irgendwo. Die Plätzchen hier liegen auf dem Tisch. Aber hier in der Mitte, hier ist ein Backofen. Der Stern hat einen Backofen, wo er Plätzchen backt. Und was macht er? Er schnappt sich die Wasserstoffatome und verbindet die zu Helium. So. Und durch diesen Prozess, wenn zwei Wasserstoffatome zusammengepresst werden, mit unglaublicher Kraft natürlich, dann entstehen entsteht Helium und es wird unglaublich viel Energie frei. Okay? Was meint ihr denn? Wie hoch ist die Temperatur hier ungefähr? So an der Oberfläche bei der Sonne. Sagen wir bei der Sonne oder beim Stern, ist egal. Also bei unserer Sonne machen wir jetzt, weil es gibt verschiedene Sterne. Manche sind heißer, manche sind kühler. Es gibt relativ kalte Sterne, es gibt sehr heiße Sterne. Da ist die Oberfläche bei manchen 40.000 Grad. Was meint ihr, was wäre das bei unserer Sonne ungefähr? Ja, Joel? Nicht 100.000. Also zwischen 3.000 und 6.000 Grad ist hier an der Oberfläche. 3.000 bis 6.000. Das ist relativ kalt, ja. Das ist erstaunlich kalt. Aber warum die Sonne trotzdem so leuchtet? Weil das eine riesige Oberfläche ist. Durch die riesengroße Oberfläche gewinnt das natürlich eine ungeheure Leuchtkraft. Und hier in der Mitte, was meint ihr, wie viel Grad haben wir da? Also wir haben ja auch einen Physiker heute da, der soll mir nicht antworten. Wie viel Grad sind es in der Mitte der Sonne? Da, wo Wasserstoff zu Helium fusioniert wird. Ja, Millionen ist schon mal gut. Wie viele? 15 Millionen. 15 Millionen Grad. Und wie kommt diese Temperatur zustande, diese 15 Millionen Grad? Physiker, bitte dich nicht sagen. Okay, also, die kommen folgendermaßen zustande. Wenn ihr mal eine Spritze nehmt, einfach aus der Apotheke so eine Plastikspritze am besten, und die macht ihr voll Luft und macht oben zu und drückt mal kräftig zusammen. Da werdet ihr merken, die Spritze wird heiß. Okay? Und genauso wird auch dieses Wasserstoffgas extrem erhitzt durch den wahnsinnigen Druck. Die Sonne ist ja groß. Also wir sind ja auf der Erde hier zum Beispiel, ne? Und wir spüren eine Schwere. Wir merken, wir werden angezogen. Nur die Sonne ist noch viel größer. Und der Wasserstoff merkt auch, dass er angezogen wird. Er wird angezogen und in der Mitte bildet sich dadurch ein Wahnsinnsdruck. Und durch diese Kompression entsteht diese hohe Temperatur und dann gibt's diese Fusionszündung. Und dann fangen an, Wasserstoffatome zu Heliumatomen zu verschmelzen und das gibt dem Stern den Kick. Und diese Strahlung geht nach außen und kocht dieses Ganze auf und dadurch leuchten Sterne, dadurch leuchtet die Sonne. Ist das nicht wundervoll? Also ich finde das faszinierend, dass einfach durch Zusammenpressen von Atomen so eine Wahnsinnsenergie entsteht. Da gibt es auch noch das Heliumbrennen. Es gibt Sterne, die sind sogar in der Lage, Helium zu verbrennen, Kohlenstoff zu verbrennen. Aber da braucht man noch viel mehr Temperatur. Was weiß ich, vielleicht 150 Millionen Grad, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Oder vielleicht sogar 300 Millionen Grad. Also es ist unglaublich. Aber die Grenze ist ungefähr bei 100 Milliarden Grad. Das ist die Todesgrenze der Materie. Sobald Materie diese 100 Milliarden Grad überschreitet, dann wird sie einfach verstrahlt. Also ihr kennt vielleicht von Einstein E gleich mc Quadrat. Also wenn Materie, egal was jetzt, dieser Tisch zum Beispiel, wenn der jetzt eine Temperatur erreichen würde von 100 Milliarden Grad, dann würde er seine gesamte Ruhemasse in Strahlungsenergie abgeben. Das wäre Wahnsinn. Das wäre größer als jede Atombombe, die wir kennen. So, das machen die Sterne. Und jetzt kommen wir zur Anwendung. Das habe ich ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir müssen uns als Christen ein Instrumentarium an apologetischen Argumenten zurechtlegen. Das heißt, wir müssen Argumente sammeln, warum glaube ich, dass Gott wahr ist. Es gibt sie. Und Gott stellt sie uns zur Verfügung. Und ich glaube, Gott ist auch nicht böse, wenn wir wirklich Argumente dafür suchen, objektive oder subjektive, dafür, dass es ihn gibt. Und ich möchte euch heute zwei objektive Argumente an die Hand geben. Also, folgendes. Jetzt male ich euch unsere Erde hin. Schaut mal her. Das hier ist unsere Erde. So. Und hier bin ich, seid ihr, sind wir. So. Ups, das war jetzt zu lang. So. Ein Männchen. So, ne, das ist unsere Erde und auf dieser Erde stehen wir. Ne, das kann sich jeder sehr gut vorstellen. Und diese Erde fliegt um die Sonne, also die nächste größere Struktur, das ist unsere Sonne. So, dann fliegt hier der Merkur, ne, die Bahn des Merkur. Da kommt die Venus mit ihrer wahnsinnig dichten Atmosphäre, wo es kaum Wind gibt. Aber paradiesisch ist es dort nicht, fast 500 Grad, Wahnsinn. So, und dann kommt unsere Erde. So, jetzt schauen wir, hier ist unsere Erde und hier sind wir wieder mit unserem Männchen. So, aber es gibt noch viel größere Strukturen. Dann gibt es noch um uns herum, im Umkreis von 6 Lichtjahren, also alle Sterne, die wir sehen, oder die meisten Sterne, die wir sehen, sind in einer Entfernung von, ja, sagen wir 6 bis 30 Lichtjahren von uns entfernt. Also relativ nahe. Ein Lichtjahr ist klar, wenn das Licht breitet sich sehr schnell aus. Also in einer Sekunde fliegt das Licht 7-mal um die Erde, in einer einzigen Sekunde. Eine Rakete braucht ja da deutlich länger, 100 Minuten oder 106 Minuten, je nachdem, wie hoch die Flughöhe der Rakete ist oder des Raumschiffes, sagen wir es mal so. Aber das Licht braucht, um einmal um die Erde zu fliegen, in einer Sekunde fliegt das Licht 7-mal um die Erde. Unvorstellbar schnell. Und der Durchmesser unseres Sonnensystems beträgt ungefähr so roundabout 12 Stunden. 12 Lichtstunden. Das Licht muss 12 Stunden fliegen, um von einer Ecke des Sonnensystems, oder ja, Ecke nicht, sondern Rundung des Sonnensystems zu dem anderen zu gelangen, braucht das Licht 12 Stunden. Aber es gibt noch bedeutend größere Strukturen. Da gibt es Sternhaufen. Die zeige ich jetzt nicht an. Wir sind schon ein bisschen knapp mit der Zeit. Dann als nächstes kommt die Galaxie. Machen wir gleich einen großen Sprung. Eine Galaxie. So, und dieser Galaxie, in unserer, sind ungefähr, sagen wir mal, zwischen 200 Milliarden und einer Billion Sterne. Da wären wir wieder beim Grießbrei. Ne? Mal angenommen, es sind eine Billion, das heißt, wir bräuchten wieder so eine Portion Grießbrei wie unser ganzes Gemeindehaus hier, von dem Fußboden bis zur Decke. Also, ihr müsst euch vorstellen, wie dicht die Sterne da stehen. Das ist unglaublich. Oder wenn ihr mal vielleicht euer Auto, wir ein dunkles Auto hat und es ist sehr neblig draußen, schaut dann mal so auf, was dazwischen ist. Schaut euch den Nebel mal an. Feinste Wassertröpfchen. Und so dicht, wie diese Wassertröpfchen vor euch da so, wenn es windstill ist, vor euch herwabern, so verhält es sich ungefähr mit den Sternen. So dicht gepackt stehen die Sterne. Das ist wirklich unglaublich, was in so einer Struktur drin ist. Und der nächste Stern von uns übrigens ist 4,3 Lichtjahre entfernt. Das heißt, man müsste mit Lichtgeschwindigkeit 4,3 Jahre fliegen und dann wäre man erst beim allernächsten Stern. Und von diesen Sternen hat man in der Milchstraße zwischen 200 Milliarden und einer Billion. Das ist unvorstellbar. Und das erwähnt Gott so im Nebensatz. Und die Sterne. Hey, Wahnsinn, oder? Ich finde es faszinierend. Es haut mich echt um. So, aber es gibt noch größere Strukturen, noch viel größere Strukturen. Es gibt Galaxienhaufen. So, wie habe ich es denn hier mal dargestellt? Ja, genau, sagen wir mal ganz grob. So, da gibt es diesen Punkt. Und sagen wir, in diesem Punkt sind dann ungefähr 100 Millionen Galaxien enthalten. Das ist schon ein ziemlich großer Haufen. Und dann gibt es natürlich Galaxien-Supercluster. Also das heißt, sagen wir mal so hier. Und überall hier sind solche Galaxienhaufen. Und das sind so blasenförmige Gebilde. Die werden aus Galaxien gebildet. Die sind natürlich dreidimensional. Ne? Also jetzt nicht so flach wie Kreise, sondern wirklich wie eine Kugel. Genau. Und dann gibt es noch Galaxienwände. Gibt es auch. Die sind nicht kugelig angeordnet, aber wirklich gerade. Und zwar unglaublich gerade. Also wie mit einem Lineal gezogen. Und hier sind auch natürlich viele Milliarden Galaxien enthalten. Und jetzt ist Folgendes passiert. Man hat durch, es gibt ja wahnsinnig viele Teleskope auf der ganzen Welt. In Chile gibt es ganz viele. Und das Beste natürlich, das fliegt um die Erde. Wie heißt es? Joel? Ja, genau, von der NASA, richtig? Das ist das Hubble-Teleskop. Warum macht man bitteschön ein Teleskop in den Weltraum? Ja, ganz einfach. Weil unsere Atmosphäre, die ist zwar nicht mehr so dicht wie früher, aber sie ist immer noch, zum Glück, gerade noch so, dicht genug, damit wir hier relativ gut leben können und nicht gleich nach 2 Jahren sterben. Ups, so, ja. Genau. Und dieses Hubble-Teleskop kann besser sehen. Warum kann es besser sehen? Weil die Atmosphäre nicht flimmert. Deswegen gibt es auch in Chile sehr viele Teleskope, weil die ziemlich hohes Gebirge da haben. Und je höher der Berg, desto weniger Atmosphäre ist zwischen uns und dem Weltraum und desto weniger flimmert es. Ich habe auch ein Teleskop und im Sommer ist es wirklich nervig. Wenn man jetzt irgendwie den Jupiter mal sich angucken will oder den Saturn, es flimmert unglaublich. Gerade im Sommer, wenn so Hitze ist, ne, kann man, sieht aus, kennt ihr vielleicht die Filme, Pride oder so, ne, wenn da so eine Fernsicht aufgenommen wird, dann flimmert es so, ne, wenn man ganz weit mit diesem Teleobjektiv die Gazellen filmt, dann sieht man, dass es so richtig flimmert. Und genau der gleiche Effekt tritt bei den Teleskopen auf. Deswegen hat man auch das Hubble-Teleskop in den Weltraum geschossen und dieser Flimmereffekt ist da praktisch weg. Genau. Und mit diesen vielen Teleskopen, inklusive Hubble-Teleskop, hat man eine Galaxienkarte erstellt. Gott sei Dank. Und ich habe mich echt gefreut, dass, als ich zum ersten Mal so bewusst diese Galaxienkarte gesehen habe. Ja, genau. Und da hat man gesehen, okay, in dieser Karte, es gibt riesige blasenförmige Gebilde, die aus Galaxien gemacht sind. Und es gibt Wände, Filamente, also ne, man sagt dazu Filamente. Und das ist faszinierend. Da hat man einzelne Blasen auf dieser Karte gesehen. Einzelne Wände, gerade wie mit einem Lineal gezogen. Und als man diese ganzen Bilder dann von diesen Blasen und von diesen Galaxienwänden zusammengesetzt hat, da waren wirklich alle sehr erstaunt. Da hat man folgende Struktur gesehen. So, also das ist jetzt kein Galaxienhaufen, ausnahmsweise mal, sondern das ist unsere Galaxie, beziehungsweise unsere Erde, beziehungsweise Hünfeld. Und da hat man gesehen, dass es wie mit einem Lineal gezogen, diese Wände auf diesen einen Punkt zulaufen. So. Okay. Also die sind nicht symmetrisch, aber wirklich wie mit einem Lineal gezogen, laufen die auf diesen einen Punkt zu, da wo unsere Galaxie ist, unsere Erde. So. Und das sind diese blasenförmigen Gebilde. Und da war man wirklich erstaunt. Und dann haben die säkularen Wissenschaftler gesagt, also dieses Bild nennen wir die Finger Gottes. Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe Gänsehaut bekommen. Es ist doch wirklich unglaublich, dass in diesem gigantischen Universum mit Billionen Sterne und Milliarden Galaxien, dass diese riesigen Wände genau auf unsere Galaxie zeigen. Wer hat diesen Galaxien gesagt, dass sie sich so anordnen sollen und nicht anders? Wer hat ihnen gesagt, dass sie sich wie mit einem Lineal gezogen in diese Stellung bringen sollen, damit sie genau dahin zeigen, wo wir uns befinden? Ich kann dazu nur sagen, wir stehen im Zentrum der Liebe Gottes. Und er kümmert sich um uns und hat alles in der Hand. Deswegen sollten wir als Christen ruhig mutiger sein, mutiger auch Zeugnis geben und auch, ja, einfach, ich sag mal, auch eine Ausstrahlung haben, eine Sicherheit, eine Freude, dass unser Gott, eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns nicht verstecken brauchen. Ne? Also das, ich bin ja so, sag ich mal, von Natur so ein Skeptiker. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, Gott, ich glaube einfach an dich und egal, ob ich jetzt Argumente habe oder nicht. Und seitdem versorgt Gott mich ab und zu mal mit so tollen Argumenten für ihn. Und ich bin ihm auch ziemlich dankbar dafür. Ich würde auch ohne solche Argumente an ihn glauben. Aber es freut mich immer mal wieder zu sehen, selbst wenn die Wissenschaftler sagt, ja okay, das Ding nennen wir mal die Finger Gottes, weil das ist so unglaublich. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Argument für Gott, ein objektives Argument für Gott. Ne? Dass Gott alles so toll gemacht, alles so schön gemacht hat, ist natürlich auch ein Argument für Gott. Aber die Wissenschaftler sagen, ach, das ist subjektiv. Ne? Das kann jeder sehen, wie er will und so. Aber hier werden die meisten Wissenschaftler doch ziemlich kleinlaut. Dann noch ein apologetisches Instrument zur Verteidigung unseres Glaubens, wo viele Naturwissenschaftler sehr klein werden und sehr ruhig werden, ist Folgendes. Das sind die Naturkonstanten. So, okay, ich gebe Gas, weil das ist ganz wichtig. Also das finde ich immens wichtig. Das Argument ist auch sehr schlagend. So, also, was sind Naturkonstanten? Achso, wartet mal kurz. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. So. Also, Moment. Also schaut mal her. Das hier ist unser Universum, okay? Also, wahrscheinlich ist unser Universum keine Kiste oder so, sondern eher auch sowas wie so eine Blase vielleicht. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Und dieses Universum hat eine Polizei. Und diese Polizei heißt die Naturkonstanten. Das sind die Polizisten des Universums. Und ich male euch mal die 15 wichtigsten ein. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, auf vielleicht Avogadro-Zahl, Ladung und so weiter. Aber ich male hier mal 15 Säulen des Universums ein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, also nicht sehr schön, aber ja. Hier unten, sag ich mal, ist die Hand Gottes, das Fundament des Universums, ist Gott. Und diese 15 Konstanten stehen auf diesem Fundament. Wenn es ein Gebäude gibt, ne, mit einer Säulenhalle, mit vielen Säulen, was passiert, wenn man eine Säule wegnimmt? Gar nichts. Wenn man zwei wegnimmt? Auch nichts. Wenn man 10 wegnimmt, vielleicht bilden sich schon hier und da mal Risse. Aber dieses Ding ist so perfekt, so ideal geschaffen, so unglaublich ideal. Wenn man eine einzige Säule wegnehmen würde, würde dieses gesamte Universum kollabieren. Also Leben wäre sowieso unmöglich. Und das gesamte Universum würde wahrscheinlich einfach im Nichts verschwinden. Wenn man eine einzige Säule wegnehmen würde. Ist doch unglaublich, oder? Und diese Konstanten sind so genau aufeinander abgestimmt. So unglaublich genau. Und wie genau? Das werden wir nochmal gleich sehen. Was würde passieren, wenn ich die Hälfte dieser einen Säule wegnehmen würde? Also übrigens, die sind sehr genau abgestimmt. Manche sind sehr empfindlich, manche konstant, manche sind auch empfindlich, aber nicht so ganz so schlimm. Wir schnappen uns mal die empfindlichste raus. Die allerempfindlichste Konstante. Also ich habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, welche das ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die empfindlichste Konstante ist sehr empfindlich. Wenn man die Hälfte, ja, wirklich, also das habe ich jetzt bewusst gesagt. Ihr werdet noch staunen, wie empfindlich, also ich habe selber gestaunt, ohne Ende. Ne? Wenn man die Hälfte wegnimmt, würde sich immer noch das gesamte Universum auflösen. Und zumindest wäre kein Leben möglich. Jetzt stellen wir uns diese eine Konstante, also ich male mal jetzt einen Pfeil, stellen wir uns diese eine einzige Konstante mal vor, es wäre Grießbrei. Da wären wir schon mal wieder beim Grießbrei. Stellt euch mal vor, dieser ganze Raum wäre ein Riesenpott mit gekochtem Grießbrei. Ne? Mit 1 Billion Grießkörnern. 1 Billion Grießkörner. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viel Grießkörner müsste man wegnehmen, damit diese Konstante und mit ihr das gesamte Universum kollabiert? Also, ich sag's euch. Man müsste ein einziges Grießkorn wegnehmen. Überlegt mal. Hier dieser ganze Raum voll, ne? Und man nimmt ein einziges Grießkorn weg. Und diese Konstante ist futsch. Und das ganze Gebilde wäre zumindest absolut lebensfeindlich. Es könnte sich kein Leben bilden. Also wie gesagt, mit diesen Sachen habe ich mich jetzt nicht so auseinandergesetzt. So wahnsinnig in die Tiefe habe ich jetzt von Wort und Wissen. Aber ich finde es schon unglaublich, oder? Wie perfekt muss Gott das alles aufeinander abgestimmt haben,
dass das funktioniert? Wie unwahrscheinlich ist sowas, dass es sich von selber bildet? Ich habe auch eine Zahl übrigens, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich so ein Universum bildet. Und diese Zahl, also ich habe noch nie eine größere Zahl in einem vernünftigen Zusammenhang gehört. Man kann natürlich sagen, was weiß ich, 10 hoch 1000 oder 10 hoch 10.000. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich so ein Universum bildet, liegt bei 10 hoch 500. Also das ist eine 1, ne? Mit 500 Nullen. Also wenn wir Lotto spielen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei, sagen wir mal, 144 Millionen, genau, 3, 6, 8, genau, das wären 10 hoch 8, ne? Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Lotto gewinnt, ist roundabout, so über den Daumen gepeilt, 10 hoch 8, 1 zu 10 hoch 8. Und hier die Wahrscheinlichkeit, dass sich so ein Universum von alleine bildet und diese Naturkonstanten so perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass sogar Leben möglich ist, wäre bei 10 hoch 500. Das wäre eine 1 mit 500 Nullen. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Aber natürlich gibt es auch hier Skeptiker. Aber die Skeptiker, die hier noch Argumente ins Feld führen, diese Argumente, an die zu glauben, ist mindestens genauso schwer, wie an Gott zu glauben. Das sage ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht. Aus meiner Sicht ist es natürlich viel leichter daran zu glauben, dass Gott der Schöpfer des Universums ist, dass Gott der Schöpfer dieser Naturkonstanten ist, der alles perfekt aufeinander abgestimmt hat. Und überlegt euch nochmal, der ganze Raum voll mit Grießbrei. Eine Billion Körnchen und wir nehmen eins weg und die Naturkonstante ist hinfällig und mit ihr das ganze Universum. Also ich finde das wirklich unglaublich, was Gott alles geschaffen hat. Das haut mich wirklich jedes Mal zutiefst um. Also wollen wir uns nicht verstecken? Wollen wir weiterhin an unseren Herrn glauben und an seine Schöpfung und an seinen Sohn Jesus Christus? Denn an diesen zwei Punkten scheiden sich oft die Geister. An der Schöpfungsgeschichte und an Jesus. Also, ihr Lieben, Mut. Wir sind auf der sicheren Seite. Okay. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Herr, vielen Dank, dass du so ein großer Gott bist. Dass wir ja einfach begeistert von dir sein können. Wenn wir natürlich wollen, Herr. Hilf uns doch, dass wir uns jeden Tag dafür entscheiden, deine Größe zu erkennen und deine Weisheit. Ja, erfülle du unser Herz mit Begeisterung, dass wir wirklich würdige Kinder sind eines Gottes, der so groß und gewaltig ist. Herr, danke dir, dass du dich sowas von liebevoll um uns kümmerst, dass du alles so perfekt geschaffen hast. Danke, Herr, dass du dich um uns kümmerst und dass wir einst bei dir sein werden. Aber hilf uns auch noch viele Leute für dich zu begeistern, die dich noch nicht kennen, die noch nicht deine Kinder sind, Herr. Erfülle du unser Herz mit Liebe zu ihnen, aber auch unseren Verstand mit Wissen, wie wir sie für dich gewinnen. Amen.
So, dann nehmt auf jeden Fall.